Hallo und herzlich willkommen zur 64. Episode des Kraftkörper Podcasts, der Podcast für die komplette abgemagerte Familie. Das passt perfekt, denn heute ist Beginn der Fastenzeit, was uns auch dann gleich zu unserem Thema bringt, nämlich zum Thema, warum uns Heilfasten krank macht. Ja, hallo Julia.
Hallo Marcel.
Du bist wieder mein Co-Host.
Ja, ausnahmsweise heute, ja.
Oder bist du der Bro-Host?
Ich bin der Cis-Host.
Cis-Host. Ja, wir werden wenig Geplänkel machen jetzt, haben wir uns entschieden.
Richtig.
Sondern fast direkt in das Thema einsteigen.
Und das Geplänkel im Podcast unterbringen.
So wie immer, ja.
So wie immer.
Also es wird Geplänkel geben, wir verstecken es nur ganz geschickt in der Podcast-Episode. Bevor wir das allerdings tun, kurze Ankündigung, nächste Woche wird es ein Online-Seminar geben zum Thema Heißhunger stoppen. Ich kann darüber eigentlich ganz wenig sagen, weil die Expertin sitzt hier. Julia, worum wird es da gehen?
Also es geht darum, Heißhunger wirklich in den Griff zu bekommen. Und zwar nicht zu unterdrücken. Also es ist ja oft der Fall, dass durch diverse Methoden Heißhunger kurzfristig in Schach gebracht wird. Gerne auch in verschiedenen Coachings werden ja diverse Methoden angepriesen, die sozusagen endlich den Heißhunger stoppen sollen.
Zum Beispiel Kohlrabi essen statt Schokolade.
Ja, zum Beispiel auch Fastenprotokolle übrigens. Mm, ja. Einfach nicht essen, nicht ans Essen denken müssen.
Mm. Viel Kaffee trinken.
Ja, genau. Kaffee trinken, Süßstoffe, Kaugummi kauen, ablenken. Ja.
Und in Wirklichkeit haben wir erfahren, diese Hacks wirken nicht. Vor allem nicht nachhaltig. Also das ist nichts, wo ich nachhaltig meinen Heißhunger unter Kontrolle bekomme.
Richtig. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja alles durch. Also ich kämpfe ja mit Heißhunger seit meiner frühesten Kindheit und Jugend. Aktuell kämpfe ich nicht mehr mit Heißhunger, das muss ich auch dazu sagen. Aber es war ein langer Weg. Und ja, Heißhunger kann natürlich ganz viele verschiedene Aspekte haben. Ja? Also das geht vom... Ich esse unbedacht immer wieder und das geht mir auf die Nerven und meine Körperkomposition verändert sich dementsprechend nicht positiv, bis zu ganzen full-blown Binge-Attacken, Ess-Attacken etc. Also es gibt ja ein Spektrum, ich habe alle Bereiche auf dem Spektrum persönlich durch und beschäftige mich grundsätzlich auch im Coaching, weil ich natürlich sehr viele Leute angezogen habe, die mit dem Thema auch zu tun hatten, sehr, sehr viel damit. Und ich weiß, wie komplex das Thema auf der einen Seite ist, wie simpel es andererseits auch sein kann. Also man übersieht sehr gerne oft sehr simple Dinge, gerade auf der körperlichen, physiologischen Ebene. Und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen zu verteilen. Also es ist tatsächlich so, dass ich natürlich oftmals auch mit Leuten konfrontiert, die in diversen Abnehm-Coachings waren, dadurch aber diese Thematik entweder erst ins Leben gerufen haben oder verstärkt haben. Und ja, es ist mir wirklich ein Anliegen, dieses Wissen auch an andere weiterzugeben, also entweder an Leute, die das jetzt selbstständig versuchen wollen, in den Griff zu bekommen. Das ist zwar nicht unmöglich, ja, und ich glaube, wichtig ist da eben, sich die richtigen Informationen zusammenzusuchen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit Unterstützung geht es immer besser, aber es ist eher oft ein Thema von, was mache ich wann, worauf schaue ich, ja, und habe ich sozusagen die Dinge in Check, die wirklich den größten Nutzen bringen. Und ich würde das gerne zusammenfassen für Leute, die das selbstständig in den Griff bekommen wollen. Ich würde es aber vor allem gerne zusammenfassen für Coaches, ja, Ernährungscoaches, Fitnesscoaches, Leute, die mit Leuten an Themen wie Abnehmen, Verbessern der Körperkomposition arbeiten, weil ich einfach Leute davor bewahren möchte, dass sie nach einem Abnehmversuch und nach einem Coaching dann wieder in diesen furchtbaren Kreislauf hineinlaufen.
Das heißt, wenn du das Problem hast, dass du beim Abnehmen oder auch im normalen Alltag immer wieder in Heißhungerattacken reinfällst und eigentlich nicht unter Kontrolle hast, was deine Hand mit deinem Mund so macht, dann ist dieses Seminar für dich. Wenn du Coachin bist und Klientinnen hast, die abnehmen wollen und immer wieder in den Check-ins berichten oder vielleicht auch nicht berichten, weil sie sich schämen, dass sie Heißhungerattacken haben und sich deswegen nicht an die Vorgaben halten können und dir fehlt irgendwie das Werkzeug und der Schlüssel dazu, dem Klienten oder der Klientin gut zu helfen, dann ist das Seminar auch für dich. Es sind genau die Tools, die wir im Coaching einsetzen, die schon vielen, vielen Klientinnen geholfen haben, Heißhunger im Grunde auszublenden, nicht mehr zu haben. Ja.
Weil das ja die Grundlage dafür ist, für jede Person, die wirklich langfristig abnehmen will, jede Person, die mit Heißhunger kämpft, mit unkontrollierten Heißhunger kämpft, sich selber sabotiert. Das ist das erste Level, das man beheben muss, sonst ist jegliche Ernährungsumstellung sinnlos. Ja, man wird immer wieder, es wird immer wieder aufwallen. Wir werden uns das auf drei Ebenen anschauen. Wir schauen uns die körperliche Ebene an, die Gewohnheitsebene. Ja, also an welche Gewohnheiten ist es geknüpft im Alltag? Durch welche Dinge, die ich mir in der Ernährung zuführe oder nicht zuführe, kann ich Heißhunger triggern? Wir werden uns aber auch anschauen, liegt es überhaupt daran? Ja, wie kann ich wissen, woran es tatsächlich liegt? Und dann die dritte Ebene, die umfassendere Ebene, ist die emotionale Ebene. Also das emotionale Essen, das an ganz viele Faktoren geknüpft ist, auch an das Nervensystem zum Beispiel. Und das ist mir ganz wichtig, ich weiß, dass in der Fitnessszene an solche Dinge oftmals nicht gedacht wird oder es wird abgetan mit, das ist halt emotionales Essen. So einfach ist es nicht und es ist auch nicht behebbar.
Lösbar.
Es ist lösbar.
Richtig. Ja, der letzte Workshop, den wir abgehalten haben, war sehr erfolgreich. Wir hatten keine Erfahrungswerte, wie Leute, die nicht bei uns im Coaching sind, dieses Angebot wahrnehmen. Wir hatten 24 Teilnehmerinnen beim letzten Workshop und sehr, sehr gutes Feedback bekommen zur praktischen Anwendung auch aus den Materialien, die Leute mitgenommen haben. Das wird auch jetzt wieder so sein. Also das sind praxisorientierte Guides, die man selber verwenden kann, um das Thema Heißhunger zu lösen. Wir sind noch nicht hundertprozentig sicher, ob das ein Seminar zu einem Termin wird oder ob wir das Thema vielleicht sogar splitten müssen. Wir haben gerade gehört, es sind drei große Aspekte, die wir betrachten wollen. Das ist umfangreich und wahrscheinlich, vielleicht müssen wir das Ganze auf zwei Termine splitten. Details werden noch folgen auf unseren Instagram-Kanälen per Mail. Und ein Ticket wird wieder 100 Euro kosten. Ja. Sollten es zwei Termine sein und wir das wirklich splitten, dann werden beide Termine je 100 Euro kosten. Oder wir werden auch das Bundle, also sprich beide Termine zusammen, vergünstigt anbieten. Bei Interesse einfach melden, damit ihr das nicht verpasst. Und,
genau, wir setzen euch auf die
Warteliste. Auf die Warteliste.
Genau. Perfekt.
Nächste Woche, Donnerstag. Voraussichtlich.
Genau. Ja. Ich freue mich. Das ist was ich sehr gerne tue.
Ja, da kommt das Lehrerinnen-Gehen wieder raus. Ja. Dinge aufbereiten, Informationen aufbereiten in umsetzbare, praxisnahe Happen.
Genau.
Sodass es gut verdaulich ist.
Gut verdaulich, genau.
Richtig. Und ist sehr gut angekommen beim letzten Mal.
Ja, okay.
Gut, warum Heilfasten krank macht?
Das ist ein reißerischer Titel.
Orga-Titel.
Ja, aber den meinen wir wirklich so, wie wir ihn sagen. Ja, ja.
Also ihr kennt das vielleicht, ja, oder du kennst das vielleicht in deiner Familie. Du warst vielleicht selber schon Heilfasten oder du kennst Fastenprotokolle, hast selber schon Fastenprotokolle gemacht. Was fällt denn da alles darunter? Das klassische Heilfasten ist ja eine Methode, wo man im Prinzip 5 Tage oder länger, ja, gibt es auch welche, die 21 Tage gehen, Gemüsebrühe, vielleicht diverse Säfte zu sich nimmt, aber letztendlich sehr, sehr wenig zu sich nimmt und das eine geführte Fastenkur ist. Das ist so die Definition von Heilfasten, aber es gibt ja auch noch andere Fastenprotokolle.
Das stimmt, es gibt einige Fastenprotokolle, vielleicht noch zum Heilfasten, also beim Heilfasten gibt es ja immer zwei Ebenen eigentlich, ne? Also da ist auch ein spiritueller Kontext auch dahinter. Ja. Deswegen auch eben, wie du vorher gesagt hast, heute startet ja die Fastenzeit und kommt ja auch aus der christlichen Religion, aus der katholischen Kirche. Da hat es natürlich auch jetzt nicht unbedingt den Aspekt des rein Körperlichen.
Ja. Ja.
Nicht nur, ich nehme jetzt ab oder ich esse jetzt nichts aufgrund von körperlichen Dingen, sondern es geht natürlich auch einher mit diesem Verzicht.
Ja. Ich entsage mich von etwas, was ich normalerweise immer zur Verfügung habe,
genau.
Um Gott näher zu sein.
Um mir selbst näher zu kommen, um mich selbst besser kennenzulernen, um Erkenntnisse zu haben, die ich vielleicht sonst nicht gehabt hätte. Und ja, wir klammern jetzt mal diesen seelischen, spirituellen Aspekt ein bisschen aus.
Ehrlicherweise muss man heute auch sagen, die Leute, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die Heilfasten oder diverse andere Fastenprotokolle gemacht haben, hatten immer die Agenda, dass sie abnehmen wollten. Also selten habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, nein, ich mache das nur, um mich zu erleuchten.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ja. Und es gibt sicherlich Leute, die das deswegen machen. Ja. Ich glaube trotzdem, auch wenn man es deswegen macht, muss man sich überlegen, Kosten-Nutzen-Faktor, was tue ich auf der körperlichen Ebene mit mir, wenn ich wirklich in ein verlängertes Fasten gehe? Und also was gewinne ich dadurch und was verliere ich dadurch? Nämlich auch auf der gesundheitlichen Ebene. Ja.
Kommen wir noch dazu. Aber was sind noch andere Fastenprotokolle, die nicht Heilfasten per Definition sind?
Klassischerweise, also wir nehmen es eben immer wieder auf die Saftkuren. Es gibt ja solche Protokolle oder Fastenkuren, die für mich eigentlich keine Fastenkuren sind, die aber trotzdem als Fastenkur angepriesen werden, ja, also solche Self-Made-Fastenkuren auch. Also eigentlich ist für mich ja auch eine Saftkur, hat nicht unbedingt was mit Fasten zu tun, ja, nur weil ich, worauf verzichte ich? Ich verzichte auf feste Lebensmittel, aber Flüssigkeit oder Säfte, ja, geben ja auch Energie. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt darauf verzichte, dem Körper Energie zuzuführen.
Und zwar insgesamt exakt 713 Kalorien bei einem namhaften Anbieter von solchen Saftkuren. 713 Kalorien pro Tag ist jetzt nicht besonders viel. Also das ist schon ein ordentliches Kaloriendefizit. Merkt man auch wieder, okay, da geht es schon darum, den Körper runterzubringen, vom Körpergewicht.
Muss ich aber dazu sagen, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, über solche Saftkuren, selbst self-made Saftkuren, also nicht bestellte, die gesagt haben, ja, also ich kaufe mir da dann die leckeren Säfte, die Bananensäfte, die Mangosäfte etc. und trinke halt den ganzen Tag nur Saft. Ich glaube, es ist möglich, ja, wenn man Hunger hat und man sich nur durch Säfte und durch hochkalorische Säfte ernährt, dass man nicht unbedingt ein recht großes Kaloriendefizit kreiert.
Ja, also wenn man das self-guided macht und irgendwie die Säfte verteilt über den Tag. Ja, also der Körper ist sehr geschickt darin, Homöostase wiederherzustellen. Ja. Und der wird einem den Weg zeigen, wie man auch mit Säften an seine Energie kommt. Ja, also wenn man es komplett self-guided macht. Aber davon gehe ich jetzt mal raus. Also ich gehe davon aus, man hält sich hier an ein Protokoll, weil es ja meistens irgendein Protokoll dahinter gibt. Ich meine, du hast so eine Stilblüte wie das Reisfasten mir mal erzählt. Das habe ich selber nicht gekannt.
Ich war auch fasziniert davon. Also mir hat da mal ich war auf einem Retreat, einem Tanzretreat, und da hat mir eine Mittänzerin hat mir erzählt, also wir haben generell über das Fasten gesprochen, und sie hat alle Fastenerfahrung gehabt. Also alle dieser Frauen haben Fastenerfahrung gehabt. Und eine hat über das Reisfasten erzählt, woraufhin eine andere dann schon fast aggressiv geworden ist. Sie hat gesagt, was das heißt, man kann dann die ganze Zeit Reis essen. Ja, also sie hat gesagt, ja, sicher, Reis schon. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was das bringen soll. Ja, aber es gibt ja auch die Meierkur gibt es auch. Ja, also Semmeln und Milch sind dann erlaubt. Ja.
Eigentlich ganz lecker.
Aber ich glaube, was da ich meine, bei Milch ist zumindest irgendein bisschen Protein dabei. Protein, ja. Das ist nämlich eher ein Punkt, auf den wir dann zurückkommen werden. Nur, ich glaube, was immer dahinter steckt, ist, man möchte, also es hat immer was mit dem Darm zu tun, ja, mit Reinigung, ja, mit Entschlackung.
Cleansing.
Und ja, nichts, was irgendwie den Darm irgendwie zu sehr beansprucht, und das ist dann halt vielleicht Reis oder das ist eben der Saft oder das ist
Semmel. Kann ich bestätigen, Reis ist relativ sanft zum Darm.
Ja.
Der.
Magst du da
wenn ich Probleme habe in der Verträglichkeit, ist tatsächlich Reis mein Go-To-Kohlenhydrat. Meine Kohlenhydratquelle, die ich leicht verdaue. Ja, das ist einfach so. Ja, und dann gibt es natürlich die Klassiker. Inzwischen muss man eigentlich Klassiker sagen, auch wenn es immer noch als ein neuartiges Wundermittel angepriesen wird, aber intermittierendes Fasten oder Intermittent Fasting, wo man 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden schon.
Gibt es unterschiedliche Protokolle. 16, 8 ist das Üblichste.
Kann man alles verschieben. Und dann gibt es das relativ bekannte Alternate Day Fasting oder 0-1 Fasting. Einen Tag nix, einen Tag schon. Also ich glaube, das hat man schon mal gehört, hat man alles gesehen. Fällt einmal grundsätzlich alles unter Fasten. Wir haben den Titel genannt, warum Heilfasten krank macht. Ja? Also wir beziehen uns jetzt mal auf Heilfasten hauptsächlich. Aber das sind alles auch Fastenprotokolle, die unterm Strich das Gleiche bewirken. Ja?
Genau. Das Ding ist nämlich, dass in Heilfasten Heilfasten drinsteckt. Ja?
Jo.
Und das kann man bezweifeln. Ja?
Genau.
Ich würd grundsätzlich gern kurz darauf eingehen, warum wir überhaupt dieses Thema nehmen. Erstens mal startet die Fastenzeit jetzt. Ja? Und ich weiß, wie viele Leute sich da jetzt drauf stürzen und da loslegen möchten und vielleicht auch mit diesem Gedanken, naja, über die Weihnachtszeit habe ich zugenommen, habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet und jetzt kommt bald der Sommer und ich faste jetzt. Der Grund, warum wir gerade das Heilfasten noch ansprechen, ist, weil ich habe mehrere Klientinnen, oder wir hatten schon mehrere Klientinnen, die Heilfasten gegangen sind. Ja? Aber ich hatte eine Klientin im Speziellen, so alt wie ich, 37, die, bevor sie ins Coaching gekommen ist, über mehrere Jahre ein- bis zweimal längere Heilfastenkuren gemacht hat.
Das höre ich übrigens oft. Also meistens ist Heilfasten wirklich verankert zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr. Also ich habe es, glaube ich, so zweimal gemacht.
Genau.
Und das wird einfach jährlich wiederholt, was ja per se schon mal zeigt, okay, ja, es geht ja nicht ums Abnehmen den meisten, aber was per se schon mal zeigt, okay, ist die Notwendigkeit da, es immer wieder zu tun.
Ja, und dieser Person ging es ums Abnehmen. Also sie hat es auch dann so formuliert, sie hat gesagt, ja, da verliert sie ihre 7 Kilo, 5, 7 Kilo und hat aber, bevor sie ins Coaching kam, vermutet, ja, dass sie extrem viel Unverträglichkeiten hat. Also jetzt vermutet, sie verträgt keine Milchprodukte etc., weil das natürlich auch beim Fasten weggelassen worden ist. Ja. Und da durfte sie eben nur diverse Lebensmittel essen, da ging es ihr so gut. Ja. Es ging ihr gut, sie hat dann immer wieder abgenommen, sie hat es aber dazwischen immer wieder zugenommen, sie hat gesagt, naja, dazwischen hat sie heute dann vielleicht einen lockeren Lebensstil gehabt und doch gerne Alkohol getrunken und sie hat sonst keine Gedanken über die Ernährung gemacht. Also dazwischen sehr fettreich gegessen.
5 bis 7 Kilo waren das, oder? Ja, okay. Vielleicht auch noch ganz interessant, 14 Tage sind typischerweise Heilfastenzeiten, ja, maximal 21. Also ich weiß nicht, wie lange es bei ihr war.
Ich glaube, dass es immer so 7 bis 10 Tage waren.
Ja. Weil auch das habe ich mir genau angesehen, was verliert man denn da an Körpergewicht? Also wie schafft man das in der doch relativ kurzen Zeit, muss man sagen, also selbst wenn es 14 Tage waren, 5 bis 7 Kilo ist ja ordentlich. Ja. Was verliert man da und warum nimmt man es auch gleich wieder zu, ja? Wenn das Fastenprotokoll zu Ende ist? Und es gibt aber drei große Faktoren, die da zum Tragen kommen. Punkt 1, Mageninhalt. Wenn ich weniger esse, habe ich weniger Mageninhalt. Habe ich weniger Mageninhalt und wenn ich weniger im Magen habe, dann habe ich halt einfach weniger Masse drinnen. Ja, das kann easy mal 1 Kilo ausmachen. Leuchtet, glaube ich, ein. Ja. Darminhalt. Ja. Darminhalt, das Ganze auf der gleichen Schiene, nur dass der Darminhalt ein bisschen länger drinnen bleibt als im Magen. Im Magen ist es nach wenigen Stunden durchgegangen sozusagen, Darm braucht ein bisschen länger und auch hier wieder, wenn ich hauptsächlich mir flüssige Nahrung zuführe, wenn ich wenig Nahrung mir zuführe, was bei Heilfasten der Fall ist, dann habe ich habe schon weniger Gewicht, ja, dass ich mir wirklich in den Mund stecke sozusagen, also es bleibt dann auch weniger lang im Darm, beziehungsweise mit flüssiger Nahrung halt habe ich halt weniger Verdauungsarbeit. Auch hier easy wieder 1 bis 2 Kilo Darminhalt, die ich halt einfach nicht mit mir rumtrage in dieser Zeit. Ja. Punkt 3, geleerte Glykogenspeicher. Also wenn ich in ein Kaloriendefizit gehe, da kommen wir gleich dazu, man geht beim Fasten immer in ein Kaloriendefizit, ja, das ist meistens der Sinn hinter dem Fasten. Ne? Du wirst gleich
außer
die Ausnahme.
Außer
macht es falsch. Da kommen wir gleich zur Ausnahme. Aber typischerweise sind wir in einem Kaloriendefizit. Ja. Heißt das, dass meine körperinternen, in den Muskeln gespeicherten Glykogenspeicher entleert werden? Das sind unsere Speicher für schnelle Energiebereitstellung. Das heißt, wenn ich Energie für Tätigkeiten brauche, für diese Handbewegungen, die ich jetzt mache, für Sport, das Leben, ja, werden diese Glykogenspeicher in erster Linie herangezogen, bis diese leer sind und dann geht es an den Fettstoffwechsel und es wird auch Fett herangezogen, um Energie bereitzustellen. Wenn diese Glykogenspeicher mal leer sind, heißt das auch, die sind wirklich deflated, also sprich geleert. Und ein Gramm Glykogen bindet halt 3 Gramm Wasser an sich. Ja? Das heißt, 4 Gramm, die ich halt dann einfach nicht habe, und wir haben die Glykogenspeicher in unseren Muskeln, kann auch easy nochmal 1 bis 2 Kilo ausmachen, führt dann eben auch zu einer eher flachen Feeling. Ja? Mhm. Das ist, dass wir Bodybuilder sagen dazu, sie sind flach, wenn sie entleert sind. Ja? Und sie sind aufgefüllt, wenn sie diese Glykogenspeicher wieder gefüllt haben. Und das ist ein echter physiologischer Effekt. Also zusammengerechnet kann man sagen, 1 Kilo easy durch Mageninhalt, den wir einfach nicht mehr in diesem Umfang haben, 1 bis 2 Kilo easy durch Darminhalt, 1 bis 2 Kilo easy durch Glykogenspeicher, die entleert sind. Da habe ich nicht davon gesprochen, dass wir irgendein Gramm Körperfett verloren haben. Ja, man kann in dieser Zeit, sagen wir 14 Tage, wahrscheinlich 1 bis 2 Kilo Körperfett verlieren, wenn das Defizit groß genug ist. Aber das erklärt halt dann recht schnell, wie man auf diese 5, vielleicht bis zu 7 Kilo Gewichtsverlust kommen. Und 5 Kilo davon kann man halt auch gleich wieder draufrechnen, wenn man wieder in einen normalen Ernährungsstil zurückgeht. Ja.
Und man verliert ja nicht nur Fett. Also der Körper baut ja nicht nur Fett ab in einem Kaloriendefizit, sondern der Körper baut ja auch Magermasse ab, Linemasse, Muskelmasse. Wenn der Körper jetzt kein Signal bekommt, dass er Muskelmasse erhalten soll, das heißt, wenn in dieser Zeit nicht trainiert wird, wenn in dieser Zeit nicht, also Krafttraining, wenn in dieser Zeit nicht regelmäßig Protein konsumiert wird, dann wird der Körper hundertprozentig auch Muskelmasse runterreißen. Ja. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den diese Klientin gespürt hat. Sie hat mir gesagt, irgendwie funktioniert das jetzt immer schlechter. Also sie nimmt immer wieder zwar ab, sie nimmt dazwischen das alles wieder zu, sie gerät selber in einen Kreislauf von jetzt gönne ich mir wieder, jetzt darf ich wieder. Und sie fühlt sich einfach energetisch nicht gut, sie fühlt sich schlapper, der Körper ist weich, ist lasch. Und sie hat halt auch über Schmerzen geklagt, im Bewegungsapparat, vor allem Knie, Schwäche. Ja. Also sie hat gesagt, sie fühlt sich irgendwie von Jahr zu Jahr unfitter.
Das heißt, man beschleunigt damit den eigentlich eh schon altersbedingten Muskelabbau. Ja. Also wir wissen, ab dem 30. Lebensjahr circa bis zu 1% Abbau der Muskelmasse pro Lebensjahr. Das ist ordentlich, ja. Das kumuliert sich nämlich dann über die Jahre. Und durch das Fastenprotokoll, das sie jährlich dann auch noch gefahren ist, hat sie das nochmal ordentlich beschleunigt.
Genau. Und das ist der Grund, warum wir diesen Podcast so genannt haben. Weil jetzt kann man sich nämlich überlegen, was tue ich damit für meine Gesundheit? Ja, wir werden jetzt noch auf verschiedene Dinge natürlich eingehen. Ja. Detox und Entschlackung und Entleerung sind halt leere Schlagwörter. Ja. Also das ist natürlich eine Marketing-Sache. Jetzt gibt es natürlich noch sowas wie Autophagie, Zellerneuerung, das wird gerne genannt. Ja, Fasten ist ja so gut, weil da erneuern sich die Zellen, das ist lebensverlängernd. Aber wenn ich keine Krafttrainingsroutine habe, regelmäßig faste, krass faste vielleicht auch, ja, in meiner Ernährung generell vielleicht auch nicht darauf schaue, dass ich genügend Protein habe. Was passiert? Ich beschleunige genau diesen Prozess, diesen Abbau der Muskelmasse. Es ist nicht nur die Muskelmasse, die abgebaut wird. Ich beschleunige damit auch solche Dinge wie Osteoporose, muss man auch jetzt dazu sagen. So. Und jetzt kann man sich überlegen, was führt dazu, dass ich gesund bin? Und einer der klarsten Marker dafür, wie lange Leute leben werden, ja, und da gibt es auch Studien dazu, ab dem 65. Lebensjahr kann man das festmachen anhand der Griffkraft, was extrem arg ist eigentlich. Ja. Je schlechter die Griffkraft, was bedeutet, in der Griffkraft spiegelt sich oft wieder, wie trainiert ist eine Person insgesamt, wie stark, wie kräftig ist eine Person insgesamt. Ja. Das kann man anhand der Griffkraft sagen. Und je schwächer die Griffkraft, desto höher ist das Sterberisiko. Man kann da wirklich voraussagen, dass diese Personen eher sterben werden. So, mit diesem Wissen und mit dem Wissen, was wirklich zu Sterblichkeit eben führt, nämlich auch dann so Dinge wie Stürze im Alter, Osteoporose bedeutet, es bricht alles viel leichter, man bricht sich die Hüfte, man bricht sich den Oberschenkelhalsknochen, der Klassiker, ja, für lange Spitalsaufenthalte, und dann passieren alle möglichen Dinge. Es passiert weiterer körperlicher Abbau, man ist infektanfälliger etc. Und da stellt sich für mich jetzt die Frage, wie heilsam ist Heilfasten? Und was tut das dann jetzt wirklich so Spezielles? Und wo ist wirklich der Faktor, dass das sogar ja, krankheitsfördernd, ja, oder das Sterberisiko erhöht? Mhm. Und es ist halt, ich merke halt in meinem bekannten Verwandtenkreis, es zieht ja genau die Bevölkerungsgruppe hin, die das nicht tun sollte. Ja. Und das ist das, ja, wo ich am liebsten die Leute rütteln würde, ja, nämlich vor allem Frauen, ältere Frauen, ich nehme jetzt selber dazu. Ja.
Ich bestätige das nicht, ja, heute ist Valentinstag, du bist natürlich meine junge Ehepartnerin.
Ja, ich fühle mich eh jung, aber gut, man kann, also grundsätzlich vom Muskelabbaufaktor, ja, der schon eingeleitet, ja, wird, wäre ich schon in einem Segment, wo das natürlich schon Überträge hat. Aber ich merke es halt speziell bei Frauen über 40, ja, da steckt oft dahinter, der Körper verändert sich negativ, er schaut nicht so aus wie früher. Man fühlt sich unwohl, man will schnell eine Lösung. Und genau die Frauen zieht es dann dazu hin. Die zieht es dazu hin, irgendwas noch zu reduzieren, tierische Lebensmittel, ja, zu reduzieren, kein, ja, Protein zu essen, ja, beim Training ja nichts zu schwer, schonen etc. Und dann kommen noch diese Fastenkuren. Mhm. Und ich würde am liebsten, keine Ahnung, eine groß angelegte Kampagne machen. Don't do it.
Ich meine, ja, wenn man an die Logik appelliert, leuchtet es ja eigentlich ein. Also was ist Fasten? Fasten ist ein schnelles Mittel, ein Quickfix, mhm, um etwas zu erreichen, wovon man eigentlich weiß, dass man länger dafür Zeit brauchen sollte und sich länger Zeit nehmen sollte. Und immer, wenn man Quickfixes anwendet, immer wenn ich mir irgendwo Zeit borge sozusagen, holt sich der Körper oder holt mich das später wieder ein. Die Zeit, die ich mir vorher wegborge, die muss ich nachher bezahlen. Ja. In dem Fall zahle ich es durch niedrigere Gesundheit, noch niedrigere Knochendichte, niedrigere Muskelmasse. Und das ist natürlich jetzt nichts, was man akut merkt. Ne? Das heißt, ich mache vielleicht 5 Jahre lang, vielleicht sogar 10 Jahre lang, jedes Jahr mein Heilfastenprotokoll durch. Ja. Momentan fühlt es sich gut an. Während des Heilfastens fühlt es sich gut an. Übrigens, Fun Fact, ja, jedes Kaloriendefizit fühlt sich, wenn man mal darauf eingestellt ist, nach den ersten paar Tagen, fühlt sich gut an. Man fühlt sich meistens ein bisschen energetischer. Es verbessern sich diverse Blutwerte und das spürt man auch. Ja. Und das ist das Typische. Man ist stolz, das ist eine Challenge.
Verständlicherweise,
ja,
und das möchte ich auch niemandem absprechen.
Ja.
Ich kann das total gut nachvollziehen, dass man da auch ein Selbstbewusstsein draus zieht, wenn man sagt, boah, ich mache da jetzt was, wo ganz viele Leute sagen, puh, das könnte ich nicht. Verstehe ich. Macht es trotzdem nicht sinnvoller.
Ist leider ist es so, ja. Macht es nicht sinnvoller. Und wie gesagt, immer wenn wir einen Quickfix wählen, einen Hack wählen, bezahlen wir mit irgendetwas. Das ist das Gleiche mit Koffeinkonsum. Wenn ich mehr Energie borge durch übermäßigen Koffeinkonsum, werde ich diese Energie zurückzahlen müssen durch übermäßige Müdigkeit und Schlappheit an späteren Stunden oder Tagen. Und ähnlich verhält es sich auch hier.
Absolut. Das ist ja sogar, ohne jetzt irgendwelche Substanzen mit hineinzunehmen, wenn ich mir überlege, an Tagen, wo ich versuche, extrem produktiv zu sein oder wo es auch wirklich geht und wo ich drüber gehe, wo ich sage, ja, boah, heute geht so viel weiter, ja, und ich mache so viel. Das geht nicht ein paar Tage hintereinander. Nein. Da kommt dann ein Tag oder sogar mehrere Tage, wo man nichts schafft oder halt sehr wenig schafft. Das heißt, es gleicht sich schon wieder über die Zeit aus.
Oder ich gehe heute eine Stunde später schlafen, weil ich noch irgendwas fertig machen will und ich fühle das gerade so, dass ich das noch machen will. Und rächt sich natürlich. Den Schlaf, den ich mir heute borge, den muss ich morgen bezahlen.
Ja. Und im kleinen Rahmen kann man das schon machen. Ja. Aber wenn das eine Dauer... eine Dauermethode ist es nicht.
Ja, das Blöde beim Fasten ist, dass wir hier wirklich langfristige Schäden erzeugen. Also das ist jetzt nicht nur, na gut, dann bin ich am nächsten Tag halt müde oder wenig energetisch, sondern nein, ich habe im nächsten Jahrzehnt echte gesundheitliche Probleme. Ja. Und das ist nicht lustig.
Ja. Und ich habe nichts gelernt. Und die Leute investieren natürlich auch Geld. Das muss man auch sagen. Also diese Fastenwochen, ich glaube, du hast das rausgesucht. Ja?
Also ich habe rausgesucht aus der... Ich will jetzt gar keinen Namen. Eine Klinik, ja, die eben Heilfasten anbietet. 10 Tage kosten hier 1.750 Euro pro Person, 14 Tage 2.380 bis hoch zu 3.780 für 28 Tage. Mir ist schon klar, das ist ein quasi auch ein bisschen Urlaub, das ist ein Wellness-Retreat-Hotel, ja, alles klar. Aber wäre es nicht cool, wirklich Urlaub zu machen, das Geld wirklich in einen Urlaub zu investieren und nicht in eine Woche, wo ich mich dann doch kasteien muss, ja, auch wenn es sich gut anfühlt bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich im Hinterkopf aber noch habe, okay, ich zahle jetzt eigentlich Geld dafür, dass ich mir in 10 bis 20 Jahren in den Arsch beiße.
Genau, wenn das meine Methode ist und ich sonst nichts anderes mache.
Ja, genau. Und da muss man dann schon gut hinterfragen, ob das gut investiertes Geld ist. Ja. Und das trifft es natürlich auch für diese ganzen Saftkurenpakete und Heilfasten kann man sich auch im Internet bestellen. 200 Euro gibt man locker aus für 7 Tage. Ja. Und es ist das gleiche Prinzip und es hat die gleichen Folgeschäden.
Ja. Genau. Und das ist ja auch der Grund, warum, also ich möchte vielleicht zum Anfang des Podcasts zurückkommen, wer mit Heißhunger kämpft. Mhm. Also wenn das wirklich ein Problem ist, mit dem man schon vorher gekämpft hat, ja, Binge-Eating-Verhalten, Essattacken, gerade die Leute, bitte, bitte, nie, ich weiß, ihr fühlt euch genau dazu hingezogen, es war bei mir auch so, weil wenn ich mir nämlich komplett verbiete zu essen und nach einem rigiden Protokoll vorgehe, habe ich das Gefühl, ich habe mich im Griff. Aber das ist nur eine Ablenkung, das ist nur eine Umlenkung.
Ja, aber war das nicht immer schon so? Also hat die Menschheit immer wieder ganz, ganz lange harte Hunger-Fastenphasen gehabt, weil ja Essen nicht immer zur Verfügung stand. Ist es nicht eigentlich was Natürliches?
Das stimmt, ja. Das kommt ja auch oft als Argument.
Ja.
Unter anderem, also ein Buch, das ich eigentlich sehr schätze, ja, vom, oh Gott, Michael Easter, glaube ich, heißt er, Comfort Crisis, ja, wo er beschreibt, ja, der Komfort, den wir heutzutage haben, der killt uns. Ja. Und das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad. Ja. Das ist Überangebot. Nur das Ding ist, ich muss da immer an eine Dokumentation denken, die ich gesehen habe über ein Nomadenvolk. Ich glaube, sie sind Nomaden. Ob sie jetzt Nomaden sind, weiß ich nicht. Aber ein sehr ursprünglich
lebendes
Buschvolk sozusagen. Ja. Die Hadza. Ja. Mhm. Hadza heißen sie. Und da haben sie halt gezeigt, gut, die gehen halt extrem viel, ja, also so wie der Mensch ist dazu gebaut, eigentlich die ganze Zeit auf Achse zu sein, ja, die ganze Zeit auf Futtersuche zu sein und geht sehr viel, gut. Und was aber das Spannende war, ja klar, die haben Phasen, wo es einfach nicht sehr viel zu essen gibt, die gehen jagen, dann gibt es halt auf einen Schlag relativ viel, dann gibt es wieder nichts und das Spannende war, was passiert ist, als die einen Bienenstock gefunden haben, ja, Honig, natürlich Energy Dense, ja, energiedicht, schmeckt geil, süß, ja. Haben sie nicht oft. Na, was machen die dann? Die fressen auf einen Schlag, ja, diesen Honigstock weg, ja, diesen Honig weg und fallen dann ins Foodkoma. Also es ist wirklich gefilmt worden, wie dann alle herumgelegen sind. Ja. Sie überlegen sich natürlich gut, mit wem sie das jetzt teilen wollen, ja, dass natürlich auch genügend übrig bleibt. Aber was ist das letztendlich? Das ist extrem hoher Food-Fokus. Man muss überlegen, der Mensch in der Vergangenheit hat ständig nach Essen suchen müssen und wenn dann Essen da war, so wie du auch gesagt hast, das hat sich ja dann nicht lange gehalten.
Ja, ja. Richtig, das ist ja nicht haltbar gemacht worden oder hat man erst später entdeckt, wie man es haltbar machen kann, gewisse Sachen. Also musste es schnell verwertet werden.
Der Mensch ist ein Binger. Der Mensch ist fürs Bingen gemacht, weil der Körper natürlich sagt, jetzt gibt's, du hast vorher sehr lange gehungert, das heißt, der Körper gibt die Signale ab und du denkst jetzt nur an Essen, du siehst nur Essen und du frisst jetzt alles, was geht.
Ja. Und der Mensch ist ganz, ganz großartig darin, auch lang anhaltende Energiespeicher anzulegen in Form von Fett. Also Fettspeicher sind ja nichts anderes wie Energiespeicher und die können relativ unendlich wachsen. Irgendwann wird es ein Problem in der Beweglichkeit. Irgendwann kann man, also man stirbt dann in diesem Nomadenvolk, wenn man nicht mehr gehen kann und nicht mehr vom Räuber davonlaufen kann. Ne?
Ja.
Aber in Wirklichkeit, also wir kennen die Beispiele, also Fettspeicher, die können quasi unendlich wachsen, bis man dann irgendwann ein Organversagen hat.
Bis man irgendwann mit einem Lift aus dem Feuerlift mit der Couch gemeinsam aus dem Fenster transportiert.
Aber da hat man seine, keine Ahnung, 500 Kilo schon erreicht. Ja? Ja. Also das ist möglich. Ja.
Gut, aber ich glaube, zusammenfassend, ich glaube, muss uns bewusst sein, es funktioniert so nicht mehr. Also genau wenn wir Fasten jetzt forcieren und diese physiologischen, emotionalen Komponenten da hineinspielen, ja, hauptsächlich physiologische Komponenten mit hineinspielen, weil wir so lange fasten und dann aber immer mit diesem Überangebot konfrontiert sind.
Ja, der Bienenstock ist einfach nur 200 Meter entfernt. Im einfachsten Fall das Supermarktregal mit den Süßigkeiten.
Ja, ja. Den gibt es dauernd. Ja. Ich kann mir auch 1000 Bienenstöcke leisten. Ja, ja. Das ist ja auch der Punkt. Ja. Das heißt, ich kann nicht dasselbe Protokoll fahren wie ein Urmensch, ja, weil das eine andere Essensumgebung ist. Das heißt, ich will ja genau das vermeiden. Ich will vermeiden, dass ich ständig diese starke Lust aufs Essen habe. Ja. Ja. Und das funktioniert dann am besten, wenn man tatsächlich regelmäßig isst und wenn man nicht so lange Fastenfenster lässt.
Okay, also Fasten ist zwar etwas Natürliches, aber das Angebot an Nahrung hat sich ja grundlegend geändert. Ja. Wir leben in einer Zeit mit einem Überangebot und wenn wir uns hier absichtlich in lange Fastenphasen begeben, triggert das immer, das hat es früher auch schon, physiologische Signale, die uns zu Überessen anregen. Und das Problem ist, jetzt ist Essen jederzeit verfügbar, auch hochkalorisches, was ja früher nicht gegeben hat, ist ständig verfügbar.
Ja, und es ist halt viel energiedichter als das, was dann der Urmensch in diesen, in diesen Essensfenstern gegessen hat. Ja. Ja.
Man kriegt Kalorien ja gar nicht so extrem rein, wenn man nur das isst, was Urmenschen gegessen haben. Ja. Also nur unverarbeitete Lebensmittel wird es echt schwer, sehr, sehr viele Kalorien hineinzubekommen. Im Gegenzug dazu mit Chips und Muffins und so weiter, es ist keine Schwierigkeit, in einem Sitz 5000 Kalorien zu essen. Genau. Man ist danach sicher voll, aber es geht leicht.
Ich glaube, eine Sache muss man sich auch noch überlegen. Will ich denn tatsächlich die ganze Zeit mit Food-Fokus herumlaufen? Mm. Weil das ist das, was ja früher war.
Ja, ja? Die Aufgabe des Lebens war zu überleben.
War zu überleben. Und deswegen, ab dem Zeitpunkt, ab dem wir ja essen, also nicht mehr jeden Tag darum kämpfen mussten, Essen zu haben, ja, hat es halt auch menschliche Weiterentwicklung und Fortschritt immer mehr gegeben, weil man nicht nur darauf fokussiert ist, wann gibt es das nächste Essen und jetzt kann ich essen, jetzt kann ich nicht essen. Und ich erlebe ja ganz häufig bei Klienten, die versuchen, sich immer wieder einzuschränken und restriktieren. Essen nimmt so viel Platz im Kopf ein, was eigentlich gar nicht nötig wäre und da das Leben nicht unbedingt viel besser macht. Na. Und ich weiß selber noch, ich habe ja auch eine Intermittent Fasting-Phase gehabt. Ich habe wirklich nur mehr dann, also ab einem gewissen Zeitpunkt, am Anfang war es noch okay. Mhm. Ja.
Am Anfang fühlt es sich leicht an.
Aufbruchsstimmung.
Und man denkt sich, cool, 16 Stunden nicht an Essen denken müssen. Das ist am Anfang so bei mir der Fall gewesen. Aber irgendwann schlägt es dann um und man beginnt dann doch mehr an Essen zu denken. Man beginnt so ab der 8. Stunde im Fastenfenster schon nur mehr die Stunden und Minuten zu zählen, bis dann das Essensfenster wieder aufgeht. Uncoole Sache, ja.
Ich habe mir reduziert gefühlt, dass in den Phasen des größten Food-Fokus auf eine ganz animalische, tierische Ebene. Glaube ich, im schlechten Sinn.
Also.
Ja, also ich mir wirklich zum Teil gedacht, das kann es ja nicht sein, dass du den ganzen Tag nur ans Fressen denkst. Ja? Im Sinn von, was darf ich nicht und so weiter. Und das ist natürlich durchs Fasten verstärkt worden. Ich mache jetzt nur einen kurzen Exkurs, auf das werde ich heute nicht stark eingehen, aber Frauen, die trainieren, die viel trainieren, die generell niedrigen Körperfettanteil haben, wenn ihr eure Periode verloren habt oder hormonelle Schwierigkeiten habt, bitte nicht fasten. Das ist einer der größten Probleme, warum überhaupt die Periode verloren geht. Der Körper merkt, ich habe gerade sehr viele Phasen, wo ich nicht genügend Energie bekomme. Du kannst wahrscheinlich jetzt kein Kind bekommen. Ich schalte das ab. Mhm. Und da reicht es auch. Das reicht auch 16,8. Ja? Mhm. Also das ist.
Das könnte man sagen als Frau, na cool. Periode ist eh nur nervig.
Verstehe bis zum gewissen Grad. Aber wenn ich tatsächlich, und das wollen ja dann doch oft einige, wenn ich tatsächlich Muskelmasse noch aufbauen möchte oder auch nicht Osteoporose forcieren möchte, weil wenn ich keine Periode habe, sinkt Knochendichte noch viel drastischer ab, als sie sollte. Also es ist kein guter Deal. Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist immer total wichtig, dass man nicht religiös jetzt an irgendwelchen Protokollen hängt, wenn man merkt, das tut dem eigenen Körper nicht gut. Ja. Also das muss man immer wieder hinterfragen.
Das muss man dann mal merken. Ne? Also viele merken es nicht oder ziehen den Konnex nicht. Ja? Ziehen vielleicht nicht den Konnex zum Fastenprotokoll, sondern meistens ist es die Willenskraft, die als Schuldige angesehen wird. Ich habe halt zu wenig Willenskraft, ich habe mich nicht unter Kontrolle. Aber Willenskraft ist es nicht. Es ist das Protokoll, es ist die Kasteiung, die Entziehung von Energie über gewisse Zeiträume, die es dem Körper, dem Kopf unmöglich macht, hier ja, normal zu funktionieren. Ja, dann kommen eben Food Focus und so weiter daher. Mhm. Gut, also wir haben durch. Wir wissen, was Heilfasten ist. Wir wissen, dass es auch andere Fastenprotokolle gibt, die im Grunde alle das Gleiche tun. Ja, also sie entziehen dem Körper Energie, beziehungsweise auch, ja, es ist Entsagung. Mhm. Ja, es ist etwas Natürliches, aber wir haben ein Problem. Unser Essensangebot hat sich verändert. Ja. Das heißt, wir sollten nicht mehr so leben wie unsere Stammesvorfahren. Aber jetzt kann man natürlich sagen, nimmt man mit Fasten denn nicht schneller ab? Ein Beispiel habe ich schon gebracht. Also das, was man abnimmt, ist zu einem großen Teil Magen-Darm-Inhalt und Wasser. Ja, das passiert einmal initial und es gibt rasante Erfolge. Das ist schön, das freuen sich die Leute. Aber das ändert nichts an dem Fakt, dass das nach ein, zwei Wochen nach der Fastenkur auch wieder drauf ist, wenn man die Ernährung wieder aufnimmt, die man vorher hatte.
Und die wird man aufnehmen, weil man hat in der Fastenzeit nichts gelernt.
Ja, richtig. Für manche bedeutet es oft ein Kickstart, wieder genauer auf die Ernährung zu schauen. Aber was man ja nicht bekommt beim Heilfasten oder was bei Saftkuren auch nicht bekommt, ist eine Anleitung, wie man zurückgeht ins normale Leben. Das heißt, wie man es schafft, sein Leben zu nehmen, seine Ernährung zu nehmen und das anzupassen, damit man dann ja, gesünder unterwegs ist. Ja. Das kriegt man selten.
Vielleicht kriegt man sogar sowas, aber aus der Erfahrung mit Leuten, mit denen ich spreche, die machen das dann nachher nicht mehr.
Ja, ja. Also wenn es was ist, ist der Ernährungsplan, weil es kann ja keine Begleitung sein.
Nein, es ist sicherlich keine Begleitung.
Und unsere Leute profitieren ja massiv von der Begleitung. Ne? Das heißt, wir schauen uns an, was ist eine Person und wie können wir die einzelnen Mahlzeiten so tunen, dass sie gesünder werden, aber im Grunde nicht mehr Aufwand sind und mindestens genauso gut schmecken.
Genau.
Ja, aber gibt es noch andere Gründe? Jetzt hat Fasten nicht doch irgendeine geheime Wirkung, irgendetwas, was es superb macht fürs Abnehmen?
Ich glaube, dass das ja schon viele Leute glauben. Ich glaube, dass viele, also immer wieder hört man ja auch im Netz, es ist nicht das Kaloriendefizit. Ja, es ist ein bestimmter Makronährstoff, ja, Kaloriendefizit funktioniert nicht. Ich glaube, dass das, ich früher habe gehofft, also ich habe gemerkt, Kaloriendefizit einhalten, klar, da muss man auch ein bisschen drauf schauen, beziehungsweise generell Anpassungen treffen, geht langsamer, ja, funktioniert, geht langsamer. Vielleicht ist es doch nicht so, dass man, wenn man einfach nur über eine längere Phase nichts isst, dass es egal ist, ob man in einem Kaloriendefizit ist oder nicht und dass man eben trotzdem abnimmt oder schneller abnimmt.
Dadurch. Hast du es gemeint oder gedacht oder gehofft, dass das ein Fastenprotokoll zu mehr Gewichtsab, aber mehr Fettabnahme führt, als ein normales Kaloriendefizit, wo du halt über den Tag gesehen halt, keine Ahnung, 500 Kalorien einsparst.
Genau. Also das ist sozusagen egal, also ob ich in einem Kaloriendefizit bin oder nicht. Das war der Punkt nämlich, wo ich einfach zu lange versucht habe, abzunehmen, ja, Diät müde war, auf Levels kommen wollte, die jetzt eh nicht mehr gut für mich waren, zu wenig Muskelmasse gehabt habe. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie funktioniert das jetzt so zäh und ich mag eigentlich in keinem Kaloriendefizit mehr sein, aber wenn ich vielleicht mehr esse, aber faste, dann funktioniert es wieder.
Ja.
Disclaimer, es hat nicht funktioniert. Ja? Mhm. Also es war dann der Punkt, der dazu geführt hat, dass ich die Periode verloren habe, bei mir selbst. Ja? Und die Heißhungerattacken hat es extrem verschärft. Ja? Also das war, gut. Aber ich glaube, wir sollten uns die Wissenschaft anschauen, weil es gibt nämlich in der Health- and Fitness-Szene, man wird so vielen, und es sind meistens Männer, ja, Männer mit einem Podcast, weiße Männer mit einem Podcast, ja, die auf Biohacking stehen.
Ja, die Productivity-Biohacking-Guys sind ganz, ganz groß in der Fastenwelt verankert. Ja. Ich verstehe es immer noch nicht, wieso. Die reißen sich genauso wie die Frauen die Muskelmasse runter.
Ja,
Missinformation. Die haben genau das gleiche Problem, dass sie danach mehr essen wollen und auch mehr essen. Ja. Und trotzdem stehen sich alle auf diese Fastenprotokolle. Es entspricht vielleicht dem männlichen naturell etwas Extremes, ich muss leiden, damit ich was schaffe. Vielleicht ist das etwas, was Männer anzieht, ja? Oder es ist eine Challenge und ich stelle mich dieser Challenge. Genau. Ja? Aber es ist Bullshit.
Es ist Bullshit und es werden aber immer wieder Studien zitiert.
Ja. Ja?
Und ja, die Studien, die gibt es, dass man durch Fasten abnimmt. Es gibt auch Studien, die zeigen, Da gibt es auch eine Metastudie, die zeigt, naja, Calorie Restriction, also Kalorienreduktion im Vergleich zu Fasten, das haben mehrere Studien zusammengefasst, da hat es bei Fastenprotokollen sogar bessere Erfolge gegeben. Das Ding ist aber, und das wird oft zitiert, und da bin ich sehr froh, dass es so Leute gibt wie den Lane Norton, ja, Shoutout, der sich all diese Studien im Detail dann anschaut, ja, und all diese Claims von diesen Health-Gurus und die zerlegt bis ins kleinste Detail, indem man nämlich die Studien genau anschaut. Und das ist sehr interessant, weil bei dieser Metastudie zum Beispiel war es halt so, dass einerseits zwar schon Kalorienreduktion und Fastenprotokolle gegenübergestellt wurden, nur bei den Fastenprotokollen wurde nicht angesehen, also wurden nicht die Kalorien mitgetrackt sozusagen, die Leute gegessen haben.
Das heißt, man hat auf der einen Seite ein Kaloriendefizit hergestellt und auf der anderen Seite ein Fastenprotokoll gefahren.
Sie haben mehrere Studien zusammengenommen, in denen Fastenprotokolle gefahren worden sind.
Aber ohne zu schauen, nimmt Gruppe A und Gruppe B in etwa die gleiche Kalorienmenge zu sich.
Genau. Okay? Und diese Metastudie zeigt eben, dass Fasten besser abgeschnitten hat. Aber in jedem, und davon gibt es mehrere, und das finde ich total interessant, in jedem Randomized Control Trial, wo ein Fastenprotokoll mit derselben Kalorienzufuhr nur einer normalen Kalorienreduktion gegenübergestellt worden ist, hat Fasten keine Benefits gezeigt. Weder, also es war die Gewichtsabnahme gleich, und auch die Gesundheitsmarker waren in beiden Gruppen, es war kein signifikanter Unterschied.
Das heißt, angenommen, beide Gruppen haben ein 500 Kalorien Defizit. Die eine Gruppe ist verteilt über den Tag, normal, aber halt kalorienbewusster. Die andere Gruppe fastet nach irgendeinem Fastenprotokoll. Beide haben die gleiche Energieaufnahme. Kein Unterschied in der Gewichtsabnahme. Kein Unterschied in der Verbesserung der Blutmarker. Haben sich die Blutmarker verändert?
Ja.
Die sind?
Die haben sie verbessert. Also diese typischen Health Markers, wie Cholesterin etc. Ja. Also die Klassiker, ich glaube, was immer angeschaut wird, ist so, Blutdruck wird natürlich angeschaut, Cholesterin,
Insulinresistenz
etc. Also ja, abnehmen, in einem Kaloriendefizit sein, egal wie es jetzt herbeigeführt wird, hat gesundheitsfördernde Effekte. Ja? Okay. Und also das ist, wenn man wirklich genau hinschaut und wenn man keine Agenda verfolgt, weil das Ding ist halt, dass diese Gurus, Productivity Guys hat natürlich eine Agenda pushen. Ja, die wollen zeigen, sie machen etwas und sind da jetzt überlegen und das ist das überlegene Protokoll. Und da werden halt sehr oft einfach diese Schlagwörter bei Studien rausgenommen und dann halt propagiert. Und das passiert oft und das passiert sogar Leuten, die vielleicht sogar einen medizinischen Background haben. Das ist sehr spannend. Also Lane Norton kann ich extrem empfehlen, vor allem vielleicht den Leuten, die gerne auch den Huberman-Podcast hören. Bei Huberman war vor kurzem ein Health-Guru, der Dr. Lustig, der extreme Missinformation verbreitet hat. Und der Lane Norton hat sich das wirklich rausgepickt und rausgefischt und das war echt heftig. Gut, also ich glaube, es ist immer eine gute Sache, bevor man Extreme macht, dass man sich da halt generell mal mehrere Ressourcen raussucht. Ja,
das sagt sich halt leicht. Ne? Das sagt sich leicht, weil wir kennen uns in dem Thema aus. Also Fitness und Ernährung. Ja. Wir haben einen ziemlich ausgeprägt Bullshit-Detektor, würde ich sagen. Wenn uns jemand irgendwelche Claims hinschmeißt und sagt, das und das wirkt so und so, haben wir zumindest schon mal eine Vermutung, ob das wahr sein könnte oder nicht und finden dann auch die Belege dafür oder dagegen.
Ja, und
aber in einem Thema, wo ich mich nicht auskenne, Thema, keine Ahnung, Aktien, ich kenne mich mit Aktien nicht aus, kann mir jeder alles erzählen. Ich habe keine Chance zu überprüfen, ob das jetzt eine fundierte Information ist, die mich wirklich weiterbringt oder ob das ein Scam ist. Ja.
Also ich glaube, da gibt es aber drei Dinge, auf die kann man immer schauen. Ich habe jetzt drei gesagt, ich weiß noch nicht, ob man drei einfallen.
Na, jetzt musst du kreativ werden.
Also grundsätzlich alles, was zu gut ist, um wahr zu sein, ist meistens nicht wahr. Ja? Mhm. Wenn jemand Claims gibt, die total simple Hacks und das ist das Geheimnis, das man übersehen hat, dann ist es Bullshit. Ja, es ist also das, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist eigentlich damit verbunden, ja, wie eine Person das formuliert.
Also Absolute, wenn sehr viele Absolute in der Beschreibung vorkommen, in der Sprachwahl vorkommen und sehr absolut gestätet wird, das ist so, ja, dann muss man sehr vorsichtig sein, weil auch wir wissen, welche Dinge wirken und wir sagen selten, wirklich sehr, sehr selten, das ist so, sondern das kommt drauf an, ja, weil es immer auch darauf ankommt, wie eine Person, ja, wie sich der Alltag gestaltet, wie eine Person sich verhält, wie eine Person darauf reagiert. Ja.
Genau, das ist vielleicht eh gerade ein guter Punkt, weil es kann für Leute gut funktionieren, 16-8 Fenster zu haben. Ja, das sage ich nicht, mach das nicht. Ja, zum Beispiel.
Wenn's wirklich,
wenn die Person damit besser Kaloriendefizit einhalten kann, keine Heißhungerattacken bekommt, sich nicht dadurch beschnitten fühlt, do it. Ja.
Habe ich noch nicht kennengelernt, haben wir schon viele gesagt.
16-8 geht noch. Ja.
Haben wir schon viele gesagt, habe ich noch nicht kennengelernt. Wir sind im Coaching, in der Praxis immer drauf gekommen, dass es dann die Phasen gab, wo man ungewollt und unkontrolliert dann doch die Pizza bestellt hat zum Beispiel, weil man, obwohl man eigentlich was anderes wollte.
Weil man schon eine Regel gebrochen hat, das passiert hat dann sehr häufig. Na, man hat nach 20 Uhr irgendwie, man ist essen gegangen und eigentlich hätte man nicht mehr dürfen und dann ist es eh schon egal. Genau. Also ja, das passiert den Besten, sage ich mal.
Ja.
Aber mir fällt gerade kein dritter Punkt ein, ich glaube.
Ich denke, da mache ich mal einen Beitrag dazu geschrieben zum Bullshit-Detektor. Zu gut, um wahr zu sein, hatten wir absolute Statements. Ich fürchte, der dritte muss jetzt mal warten.
Ja, ich würde nur aufpassen, wenn jemand Studien zitieren jetzt natürlich ganz viele Leute. In Diskussionen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, nicht die Person, die unbedingt am überzeugendsten klingt, hat die Wahrheit gepachtet.
Ja. Man kennt das aus populistischen Diskussionen, politischen Diskussionen. Da ist es oft sehr schwer, auch die Wahrheit herauszufiltern. Wenn jemand sich gut verkauft und wenn jemand seine Argumente gut verkauft, kann er oder sie falsch liegen und trotzdem als Gewinner hervorgehen aus einer Debatte. Und auch hier vorsichtig sein. Also wenn Sachen zitiert werden, gerne auch mal nachgoogeln, ja, ob das wirklich so ist. Aber manchmal kommt man drauf, die Person hat bland einfach gelogen.
Gelogen. Also das hat Neil Norton nämlich auch oft gezeigt. Er hat gesagt, er hat eine Diskussion gehabt mit diesem Typen, der sagt, dass Saladino heißt er, glaube ich, Pflanzen killen uns. Ja. Also Pflanzen vergiften uns, wir sollten eigentlich kein Gemüse mehr essen und kein Obst etc. Und der hat dann eine Studie gebracht, von der Lane Norton, also in der Diskussion, von der Lane Norton noch nie etwas gehört hat vorher, kann man ja nicht viel drauf sagen. Ne? Er sagt, da gibt es eine Studie, da hat sich die Darmgesundheit bei den Teilnehmern um, keine Ahnung, 50% verbessert, 100% verbessert, was auch immer. Und er hat dann im Nachgang diese Studie nachgesehen. Es war keine Studie, das war eine Befragung von 10 Leuten, die irgendwie Ballaststoffe reduziert haben und gesagt haben, ja, der Stuhlgang ist jetzt besser. Ja. Also gut.
Ja. Ich glaube, das kann auch wirklich passieren. Also man muss da echt aufpassen, weil auch wir in der Recherche müssen extrem aufpassen, weil man geht natürlich mit einem Bias rein. Also man will etwas belegen und man findet dann typischerweise auch die Infos, die das belegen, was man belegen will. Ja. Ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo es ja in der Wissenschaft zahlreiche Kontrollmechanismen gibt, die penibelst eingehalten werden und trotzdem passiert es immer noch. Ja. Ja. Das heißt, das ist nicht einfach, aber ja, also einfach wirklich Studien falsch zu zitieren, ist natürlich ein Hammer. Ja, also das wirklich zu lügen über den Outcome und über den Inhalt der Studie ist ein Hammer. Ja.
Genau. Ja, ja, also vertrauenswürdige Quellen suchen ist jetzt mal sozusagen die eine Sache.
Aber du hast ja eine Studie gefunden, wenn wir schon bei dem Thema sind, nämlich eine Studie, wo tatsächlich die Kaloriengleichheit sichergestellt wurde zwischen beiden Gruppen. Also die Fastengruppe nahm genauso viel Kalorien zu sich wie die Nicht-Fastengruppe.
Es gab sogar drei Kontrollgruppen. Drei. Das ist extrem spannend. Und zwar geht es da um den Vergleich eines alternierenden Fastenprotokolls.
Also 0-1, heute essen, morgen nicht essen.
Genau, einen Tag essen, einen Tag nicht essen. Und da hat es drei Kontrollgruppen gegeben. Und in zwei Kontrollgruppen gab es ein Kaloriendefizit. Mhm. Und zwar vom Kalorienbedarf der Personen wurden 25% abgezogen. Also sie haben 75% ihres Kalorienbedarfs konsumiert. Die eine Gruppe jeden Tag, ja, 75%, die andere Gruppe einen Tag sozusagen 0% und am anderen Tag 150%. Und die dritte Gruppe ist spannend. Die dritte Gruppe hat nämlich einen Tag 0% konsumiert und den anderen Tag 200%. Das heißt, die dritte Gruppe hat zwar gefastet, jeden zweiten Tag, aber insgesamt die gleichen Kalorien, also eigentlich kein Kaloriendefizit gehabt. Ja? Also den Energiebedarf gedeckt. Gut, ist ziemlich spannend, weil man sich anschauen kann, Moment mal, ja, gab es da jetzt Unterschiede? Ja? Und vor allem die Hoffnung, die ich ja gehabt habe früher, was ist mit der Gruppe, die eigentlich
viel isst,
die viel isst, also die jetzt kein Kaloriendefizit hat,
ja,
und fastet? Passiert da etwas?
Ja.
Und der Outcome ist sehr spannend. Der Outcome ist nämlich der, dass in diesen beiden Gruppen, die nur 75% konsumierten, der Gewichtsverlust gleich war, ja, am Ende. Also es waren vier Wochen war die Studie, aber dafür extrem kontrolliert, also wirklich alle Faktoren kontrolliert. Sogar die Leute sind ausgesucht worden davor, sind schon gescreent worden, dass die jetzt keine Gewichtsschwankungen hatten.
Okay.
Es ist sie davor angeschaut worden, was haben die für Aktivitätslevels, ja, dass das möglichst wenig hineinspielt. Extrem geile Studie. So, gut, der Outcome, der für uns wichtig ist, ist Gewichtsverlust gleich, Gesundheitsmarker auch kein signifikanter Unterschied, haben sich in beiden Gruppen verbessert.
Bei den Kaloriendefizitgruppen verbessert?
Bei der Gruppe, die 200% der Kalorien jeden zweiten Tag konsumiert hat, also kein Defizit hatte, haben sich weder die Gesundheitsmarker noch das Gewicht signifikant verändert. Schon mal spannend. Mhm. Also am Fasten allein liegt es offensichtlich nicht. Und was extrem interessant ist, ist der Faktor, dass ja auch angeschaut wurde, was haben die Leute jetzt verloren. Ja, also im Körpergewicht verloren, in diesen beiden Gruppen, die nur 75% konsumiert haben. Nur die Gruppe, die jeden zweiten Tag gefastet hat, hat, muss ich jetzt nochmal nachschauen, aber ja genau, hat 50% des Gewichts an leaner Körpermasse verloren.
Also an Muskelmasse.
Bedeutet Muskulatur. Das heißt, die Gruppe, die jeden Tag gegessen hat, jeden Tag in einem Defizit war, hat Muskelmasse erhalten und mehr Körperfett abgebaut. Und das ist eigentlich ja das, was wir alle wollen. Wir wollen ja keine Muskelmasse runterreißen. Ja. Und die Leute, die sagen, es ist ihnen egal, es ist ihnen eigentlich auch noch egal, nicht egal, sie wissen es wahrscheinlich nur noch nicht. Ja. Aber weil selbst wenn ich es nur zum ästhetischen Zweck mache, ja, mir die Gesundheit scheißegal ist, ein Körper, der die Muskelmasse runtergerissen wurde und der vergleichsweise mehr Körperfett hat beim selben Körpergewicht, schaut nicht fit aus. Ja? Mhm. Da ist der ästhetische Aspekt natürlich auch wichtig. Mhm. Genau.
Du hast mir noch erzählt gehabt, dass bei der Fastengruppe außerdem der Energieverbrauch gesunken ist. Also nennt man NEAT, ja, Non-Exercise Activity Thermogenesis.
Ja.
Und da geht es darum, wie viel verbraucht im Grunde ein Körper über den Tag gesehen. Da spielen viele Faktoren rein.
Wie bewegungsfreudig ist man eigentlich?
Ja, ja. Ich bin bewegungsfreudiger zum Beispiel. Mhm. Julia beruht ein bisschen mehr in sich. Das ist dann einfach, ja, genetisch mitgegebene Voraussetzungen, die bei jedem Menschen unterschiedlich sind, aber da spielen auch Sachen rein wie eigentlich schon Tagesaktivität, die nicht Sport sind.
Genau,
ja.
Keine bewusste Aktivität.
Genau, keine bewusste Aktivität, sondern Aktivität, die einfach passiert sozusagen. Mhm. Und die kann sinken, wenn man dem Körper zu wenig Energie zuführt. Und die sinkt, also die kann nicht, die sinkt einfach. Mhm. Das ist so. Also wenn man dem Körper weniger Energie zuführt, geht der Körper in einen Modus, wo er sagt, okay, offenbar kriege ich nicht so viel, also sollte ich auch nicht so viel verbrauchen, wird ein bisschen effizienter in diesen Alltagsbewegungen und vermeidet auch Alltagsbewegungen, die nicht unbedingt notwendig sind. Man wird fauler, unter Anführungszeichen. Und das Interessante ist, dass die Fastengruppe diese Anpassung hatte oder eher hatte und die Kaloriendefizitgruppe ohne Fastenprotokoll hatte die nicht.
Ja, das war wirklich messbarer Unterschied.
Das bedeutet letztendlich, wenn meine Need sinkt, wenn meine nicht bewusste Aktivität sinkt, heißt das auch, mein Energieverbrauch sinkt. Das heißt wiederum, ich muss mehr Also ich muss weniger essen, um ein höheres Defizit herzustellen. Ja, weil wenn ich weniger verbrauche, muss ich, um ein Defizit zu schaffen, einfach weniger essen. Und es wird wieder schwerer, Gewicht zu verlieren.
Genau.
Also kein Zustand, den man haben möchte.
Ja. Nein, wirklich nicht. Ja.
Ja, spannend. Das war die Study, a randomized controlled trial to isolate the effects of fasting and energy restriction on weight loss and metabolic health in lean adults. 2021. Okay, also jetzt haben wir festgemacht, es ist nicht so, dass Fasten, oder es scheint nicht so zu sein, dass Fasten einen Hack bietet, um schneller, einfacher Gewicht zu verlieren, Körperfett zu verlieren, den Körper irgendwie zu cheaten oder so, das passiert nicht. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, Kaloriendefizit führt zu besseren Blutmarkern, egal ob man fastet oder nicht fastet. Im Zusammenhang mit Fasten wird ja auch oft noch die Zellerneuerung, die Verjüngung, Autophagie genannt. Mhm. Ja. Also das ist ja auch etwas, was Fasten im Speziellen zugeschrieben wird, dass wirklich hier Zellerneuerung stattfindet. Das wäre schon was Geiles. Also angenommen, ich fahr Heilfasten, da habe ich wieder den Heilaspekt und komme jünger zurück. Mhm. Ist das ein Grund, warum ich Heilfasten gehen sollte?
Kann es sein. Also es kann ein Grund sein. Also es stimmt, ja, das passiert. Mhm. Also der Autophagie-Effekt passiert.
Ja.
Aber da kommen wir gleich zu dem zurück, was wir am Anfang besprochen haben oder was jetzt auch die Studie zeigt. Und das ist auch so, also das kann man nachlesen, es ist belegt, dass der Autophagie-Effekt auch da ist, wenn man einfach in einem Kaloriendefizit ist. Ja. Mhm. Egal, ob man jetzt fastet oder nicht. Also egal, ob man jetzt lange Fastenfenster hat oder nicht. Wenn man in einem Kaloriendefizit über einen gewissen Zeitraum ist, holt man sich diesen Autophagie-Effekt ab. Offensichtlich passiert ja, aber es ist ja immer, man kann ja nichts im Körper isolieren. Mhm. Jetzt habe ich zwar auf der einen Seite diesen Zellerneuerungseffekt, auf der anderen Seite reiße ich mir aber Muskelmasse runter. Weil das ist nämlich ein Punkt, warum das auch bei der Studie ja eingetreten ist, ist ja der, dass ich, wenn ich faste und lange Phasen ohne Essen habe, esse ich in dieser Zeit räume natürlich auch kein Protein. Und wenn ich jetzt nicht regelmäßig, also es gibt ja zwei Signale für den Körper, nicht Muskelmasse abzubauen. Das eine ist natürlich Krafttraining. Ja,
also ich verwende den Muskel, also weiß er, dass er gebraucht wird und bleibt da oder wird sogar größer.
Ja. Genau. Und das andere ist die Proteinzufuhr. Mhm. Und das kann man nicht wettmachen. Also auch bei dem alternierenden Fasten, wenn ich einen Tag kein Protein zuführe und ich führe am nächsten Tag doppelt so viel Protein zu, das kann nicht gespeichert werden. Also Protein kann nicht gespeichert werden in diesem Rahmen. Das heißt, ich sende dadurch automatisch dem Körper das Signal, ja, bau alles ab, ist wurscht was, bau auch Muskelmasse ab, wir haben ein Problem, wir müssen alles jetzt sozusagen verwenden. Und die Frage ist jetzt, ist es das wert, ja, einen Autophagie-Effekt durch Fasten herbeizurufen, wenn ich gleichzeitig Muskelmasse runterreiß, wo Muskelmasse ja einen stark verjüngenden und stark lebenslängernden Effekt hat.
Ja.
Das muss man sich überlegen. Also sowohl vom ästhetischen Aspekt her, will ich das, will ich abnehmen und einen immer unfitteren Körper haben, das sieht man ja auch. Ja. Also für denen, denen es um den Look geht, ist das natürlich ein Faktor, aber für denen, die sagen, ich mache das nur, mir ist mein Aussehen wurscht, ich mache es nur für den lebensverlängernden Effekt, erschließt sich mir nicht. Ja? Also ja, es ist nicht
wie wir schon logisch vorher gesagt haben, also Muskelmasse oder auch Kraft im Alter ist einer der maßgeblichen Faktoren, warum ich nicht verfrüht ablebe. warum ich Stürze besser aushalte, mir vielleicht auch nichts breche, weil ich mich abstützen kann, ja, weil meine Muskeln halt funktionieren. Oder vielleicht stürze ich erst gar nicht, ja, weil ich stark genug bin, um den Sturz überhaupt zu verhindern. Ja. Und natürlich sieht es dann auch noch jünger aus. Ja. Also man kennt trainierte 70-Jährige und man kennt 70-Jährige, die nicht trainiert sind. Das macht einen haushohen Unterschied und man reißt den Leuten easy mal mehrere Jahrzehnte runter in der Schätzung ihres Alters.
Ja. Ja. Und ich meine, Muskelmasse hat ja auch noch andere Effekte. Es stärkt das Immunsystem. Ich meine, da gibt es jetzt zig Dinge, die Muskelmasse tut. Muskelmasse schafft halt auch einen geringeren Körperfettanteil tatsächlich halten zu können, eben ohne diese Schwankungen.
Wir haben gestern beim Spazierengehen darüber gesprochen, dass du durch die Coaching-Beobachtungen, die du gemacht hast, eines festgestellt hast, nämlich dass Leute meistens einen Punkt haben, ein Gewicht haben, das sie bei adäquater, guter Ernährung relativ leicht halten können, ja, wo der Körper sich immer wieder einpendelt. Und den Punkt irgendwie treffen wir im Coaching immer wieder. Also da kommt man hin. Und den Unterschied, den man sich erarbeiten kann, um diesen Punkt dann ja, besser aussehen zu lassen, ist eigentlich, fülle ich dieses Gewicht mit Muskelmasse auf sozusagen und erniedrige dadurch den Körperfettanteil, oder lasse ich den Dingen ihren Lauf, ja? habe einen höheren Körperfettanteil und erreiche so diesen Punkt, wo mein Körper sein möchte. Und das ist eigentlich der einzige Trade-off, den man wirklich machen kann, der einzigen Handel, den man wirklich machen kann. Man kann sich Muskelmasse ja, erarbeiten und dadurch das Gewicht, wo der Körper, wie gesagt, bei einer adäquaten Ernährung, ja, also da hat man Hebel in der Hand, wenn man sich nur von Rotz ernährt.
Tun wir mit dem Rotz?
Naja, ich gehe jetzt davon aus, man hat wirklich nur stark verarbeitete, ja, hochkalorische Lebensmittel. Ja, natürlich. Also da werde ich an einem Punkt beim Körperfettanteil sein, den ich leicht runterbringen kann, indem ich meine Ernährung auf eher unverarbeitete Lebensmittel umstelle und so weiter. Aber wenn ich das eh schon gemacht habe, wenn ich diesen Joker schon gezogen habe, dann ist Muskelmasse mein Go-To, um hier ja, den Körperfettanteil weiter zu senken.
Darum ist ein Abnehmcoaching ohne Muskelaufbau für mich nicht denkbar. Es ist für mich nicht denkbar. Ja. Eine Person, die natürlich, wenn wir jetzt von starkem Übergewicht ausgehen, ja, ist es natürlich so, dass ja, jeglicher Gewichtsverlust
einen gesundheitsförderlichen
Übertrag hat. Ja. Aber wenn wir jetzt von Personen ausgehen, die nicht stark übergewichtig
sind, die nächsten 5 bis 10 Kilo verlieren wollen.
Ja. Ja. Bitte, bitte, bitte mit dem Muskelaufbau kombinieren. Also es ist, ja, es ist halt so viel einfacher. Es lässt dann so viel besser fühlen. Mhm. Es ist, ja, ich kann da gar nicht genügend appellieren, vor allem an die Frauen, denen das oft nicht so bewusst ist. Aber es macht halt großen Unterschied. Und eben, wenn wir jetzt nur mal auf die Autophagie zurückkommen, ja, also wie immer im Leben kann man nicht einen Teil getrennt betrachten und sie denken, wenn ich jetzt Autophagie ausgelöst habe, dann ist das das Ding, was mich gesünder macht und länger leben lässt. Ja. Das ist ein Faktor. Und ich denke mir halt nur, wenn man das eh haben kann, auch durch ein Kaloriendefizit, und gleichzeitig das Ganze so machen kann, dass man, das ist, glaube ich, grundsätzlich auch mental einfacher ist, weil man den ganzen Tag nichts zu essen oder sehr, sehr große Phasen zu haben, in denen man nichts isst, und gleichzeitig Muskelmasse zu halten, ist ja ein guter Deal eigentlich.
Ja, ja, ja. Ja. Wir sind durch.
Wir sind durch.
Wir sind durch. Ja. Zusammengefasst kann man sagen, macht Krafttraining, einmal Punkt 1. Wenn du kein Krafttraining machst und trotzdem abnehmen möchtest, machst du mit Fastenprotokollen, schadest du dir langfristig. Mhm. Also deswegen macht Heilfasten krank, weil wir hier wirklich Muskelmasse verlieren, dauerhaft verlieren. Die kommt auch nicht mehr zurück, wenn du nichts dagegen tust. Und wenn du abnehmen möchtest und kein Krafttraining machst oder auch kein Krafttraining machen willst, ja, dann ist trotzdem ein normales Kaloriendefizit mit einer regelmäßigen Versorgung, ja, regelmäßigen Mahlzeiten immer noch die beste Wahl. Ja, das braucht ein bisschen Management. Da muss man sich anschauen, okay, was esse ich den ganzen Tag und wie kann ich meine Mahlzeiten so umbauen, dass ich das Kaloriendefizit verträglich herstelle. Aber wenn ich das mache, habe ich den wenigsten Muskelverlust. Das heißt nicht, dass ich keinen habe. Auch hier gibt es Muskelverlust, wenn ich es lang genug durchziehe, ja, wenn ich kein Krafttraining mache. Aber zumindest habe ich sichergestellt, dass ich immer wieder Protein zu mir zuführe und somit auch Muskelabbauprozesse verlangsame oder sogar stoppe.
Ja. Ja. Vielleicht noch als Appell an die Leute, die, und da würde ich mir selber sogar dazu zählen, ja, die das sowas anspricht, etwas Hartes zu machen, ja, oder einen Verzicht einzugehen. Es gibt auch andere Dinge, man kann andere Dinge weglassen, ja, also Fasten auf eine andere Art und Weise natürlich ausleben. Man kann Handyfasten machen, man kann generell Dopaminfasten machen, und das ist eh sehr oft mit Handykonsum verbunden, ja, wo ich merke, ich habe vielleicht Angewohnheiten im Alltag, wo ich versuche, mir sehr schnell ein gutes Gefühl zu verschaffen. Einfach immer wieder das Handy zu checken. Und ja, auch mindless Snacking zwischendurch, ja, auch sowas. Also ich glaube, wenn man schon das ans Essen binden möchte, ja, ist immer schwierig, jetzt jemanden davon zu überzeugen, in einer Fastenphase mehr vom guten Zeug zu sich zu nehmen. Aber für viele wäre es halt oft die Antwort, ja, mehr Gemüse zu essen, mehr Protein zu essen. Gleichzeitig dann aber vielleicht verarbeitete Lebensmittel reduzieren, aber mehr vom guten Zeug zu essen. Also auch das ist eine Art von Selbst, ich mag jetzt gar nicht sagen Beherrschung, ja, aber einem Self-Trial, so, wo man sich halt Selbstbewusstsein rausziehen kann. Und vielleicht für diejenigen, die so Heilfastenwochen so toll finden, weil, und das kann ich schon auch verstehen, da gibt es eine Community, da ist man im Wellnesshotel, man macht mit anderen Leuten gemeinsam etwas Schwieriges. Es gibt auch Retreats, ja, das kann ein Schweigeretreat sein, ja, also Redefasten sozusagen, ja, Meditationsretreats, ja, in diese Richtung gehen, wenn es auch um diesen spirituellen Faktor geht, was ich nämlich schon verstehe, weil ich glaube, wir haben alle ein bisschen, so alle, aber viele Leute heutzutage haben keine Verbindung mehr zur Religion und oft geht einem Spiritualität ab. Und das kann man über solche Dinge natürlich auch suchen.
Ja, oder die Verbindung zu einem selbst. Ja. Also ich glaube, oftmals will man auch aus dem Alltag raus, um vielleicht wieder mal abgenabelt von allem zu spüren, was man wirklich fühlt und wer man wirklich ist. Ja. Wenn man nicht dauernd bombardiert wird mit Aufgaben, mit Ablenkungen und so weiter.
Aber das muss man nicht unbedingt mit Fasten verbinden.
Das kann auch ein Krafttrainingsretreat sein. Ein Retreat, wo man zu Krafttrainingskursen geht und ansonsten halt auch wieder am Mindset arbeitet.
Ja,
schöne Episode.
Tja.
Vielen Dank, Julia.
Danke, Marcel. Heute ist übrigens, ich meine, wir nehmen es zwar jetzt nicht an diesem Tag auf. Doch. Aha, ja. Heute ist ja Valentinstag.
Valentinstag.
Oh Gott. Also für alle, die nur zuhören, wir haben gerade ein Herz geformt mit unseren Händen.
Ja.
So sind wir.
Süß, lieb, romantisch, sexuell.
Bitte schneid das aus dem Podcast.
Nein.
Wahrscheinlich haben wir es drinnen gelassen.
Natürlich.
Ja, genau so sind wir. Ja.
Genau.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bitte die Episode bewerten, ein Like da lassen.
Deiner besten Freundin, einen besten Freund schicken, der die immer auf Heilfasten fährt. Ja. Es ist unwahrscheinlich, dass wir diese Person bekehren, aber vielleicht hört sie doch kurz mal rein.
Genau.
Und ansonsten wieder teilen auf Social Media, gerne Daumen nach oben lassen. Wir sind auf YouTube, wir sind auf Spotify, wir sind auf Apple Podcasts, wir sind auf Google Podcasts,
überall. Nur nicht am Heilfasten-Retreat.
Nicht am Heilfasten-Retreat. Alles klar.
Ciao.